Ja, um Hoffnung geht's heute. Das haben Sie schon in der Begrüßung gehört. Wer keine Hoffnung hat, so heißt es, hat auch keine Zukunft. Immer wieder erlebe ich in meiner Praxis verzweifelte Menschen. Und die Verzweiflung besteht meist darin, dass eben keine Hoffnung besteht. Mit meinem Mann wird es niemals anders werden. Meine Krankheit wird nie wieder aufhören. Für mein Kind habe ich keine Hoffnung mehr. Mein Job wird demnächst abgebaut und ich bin viel zu alt für einen Neuanfang. Und auch in der Kirche erlebe ich immer wieder Hoffnungslosigkeit. Unsere Kirche wird bestimmt nie wieder so voll werden, wie sie es mal war. Die jungen Leute werden bestimmt mehr und mehr wegbleiben. Wenn ich in Gemeinden und Gemeinschaften unterwegs bin, dann habe ich oft den Eindruck, da rumpelt ein müdes Gefährt so vor sich hin. Der letzte Service ist schon ewig her, die Reifen sind total abgefahren und der Tank ist beinahe leer. Die Insassen glauben vielleicht nicht ganz zu Unrecht, mit der Karre kommen wir nicht ans Ziel. Offensichtlich hat der Apostel Paulus damals, als er das 15. Kapitel des Römerbriefs schrieb, auch solche müden Gesellen vor Augen gehabt. Und diese wollte er ermuntern und ihnen zurufen: Hey, rappelt euch auf, es gibt noch Hoffnung. Erinnern Sie sich noch, wie das so ganz früher war, also ganz früher in meiner frühen Kindheit erinnere ich mich noch dran, dass es so war, wenn man mit dem Auto unterwegs war und über die Alp fuhr und der Tank war leer, dann fuhr man da an so eine kleine Tankstelle und da war es noch nicht so, dass man dann ausstieg, um selber zu tanken, sondern dann rannte ein dienstbarer Mensch aus dem kleinen Kabuff heraus. Mein Vater ließ die Scheibe runter und sagte: Einmal voll tanken bitte. Und dann fuhrwerkte der da draußen rum und tankte voll. Und wenn er gut drauf war, hat er auch noch die Scheibe geputzt und noch das Öl kontrolliert und ob das Waschwasser noch voll war. War schwer zugange und am Schluss, wenn man dann zufrieden voll aufgefüllt war, gab es ein Trinkgeld. Der Tankwart. Ich glaube, das Wort gibt es heute gar nicht mehr. Können Sie sich noch daran erinnern? An diese Zeiten, wo man nicht selber draußen frierend stehen musste und gucken, dass die Zapfsäule auch die richtige ist. Heute Morgen möchte ich Sie gerne voll tanken, mit Hoffnung. Nein, nicht ich, Paulus möchte das. Ich lade Sie also ein, Tankklappe auf. Die Frage, um die es dabei geht, ist: Wie können wir eigentlich als Christen und auch als Gemeinde heute unterwegs sein in einer Welt, in einem Leben, in dem es uns so oft an Hoffnung fehlt? Die erste Antwort, die wir von Paulus bekommen, im 15. Kapitel des Römerbriefs: Wir können so unterwegs sein, indem wir uns klar machen, dass wir mit Hoffnung unterwegs sind. Alles, schreibt Paulus, was einst geschrieben worden ist, wurde zu unserer Unterweisung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Tatsächlich ist es so, dass wir als Christen eben nicht mit einer müden alten Karre unterwegs sind, sondern mit Hoffnung. Darf ich vorstellen? Das Modell Hoffnung. Was für eine Aussage von Paulus. Die ganze Absicht, warum die Bibel geschrieben worden ist, um Hoffnung zu verbreiten. Viele Menschen denken ja, die Bibel wäre geschrieben worden, um Regeln zu erlassen, was man darf und vor allem, was man nicht darf. Ganz falsch, sagt Paulus. Alles wurde geschrieben, um Hoffnung zu haben. Wie kann das gelingen? Mit Geduld und Spucke. Ach nein, mit Geduld und Ermutigung der Schrift. Das ist übrigens der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Um aus der Schrift ermutigt zu werden, um Hoffnung zu bekommen. Das ist ein guter Grund, um Bibel zu lesen, Gottesdienste zu besuchen, um Ermutigung zu bekommen, dass es trotz allem Hoffnung gibt. Wussten Sie, dass das deutsche Wort Hoffnung, ich wusste es nicht, von dem mittelniederdeutschen Hoppen wie Hüpfen kommt, also vor Erwartung unruhig zappeln, ist in diesem Fall kein Ausdruck von ADHS, sondern von Hoffnung. Und im Lexikon steht, Hoffnung wäre eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung. Ich finde es immer wieder total schön, so am Sonntagmorgen in all die Gesichter zu schauen, denen man ihre zuversichtliche innere Ausrichtung aber sowas von ansieht. Wobei es manchmal doch eher so auszusehen scheint. Wie können wir in einer Welt unterwegs sein mit unserem Modell Hoffnung, in der es oft so düster aussieht? Die zweite Antwort, die wir von Paulus bekommen, indem wir es uns von Gott schenken lassen, dass Liebe unser Treibstoff ist. Ich lese weiter. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, dass ihr darauf bedacht seid, untereinander einmütig zu sein, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Paulus spricht zunächst von Einmütigkeit. Ach du liebe Zeit, das ist doch so schwer. Warum und was heißt das eigentlich? Einheit in Vielfalt oder vielleicht doch, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Was steht denn da? Es ist ganz spannend hier im griechischen Text, wie das formuliert ist. Und das ist im Deutschen eigentlich gar nicht richtig zu übersetzen. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, müsste man sagen, seid untereinander in euch gemeinsam gesinnt. Also untereinander in euch gemeinsam streben. Ein totales Verknoten in Einmütigkeit. Paulus spricht wie vom Kern der Gemeinde. Im innersten Gemeindekern, da geht es um Einmütigkeit. Achtung, es geht nicht um Vereinheitlichung, sondern wenn dann um Vereinmütigung. Gibt es nicht das Wort, habe ich gerade erfunden. Was soll das sein? Vereinmütigung. Wir sollen eines Mutes sein. Und unser Mut richtet sich aus an einer Person, an Christus. Weil es Christus Jesus entspricht, sagt Paulus. Weil er der Kern unserer Einheit ist. Und das vergessen wir leicht. Anderes scheint wichtiger zu sein. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als sie, die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich und noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wenn wir Streit haben in der Gemeinde, dann denken wir ja meist zuerst, es liegt an unserer Unterschiedlichkeit. Ach, sind wir alle unterschiedlich, die Pfarrer sind unterschiedlich und der Kirchengemeinderat ist unterschiedlich. Und dann gibt es unter uns die Charismatiker und die Pragmatiker, Mathematiker, Asthmatiker und was alles für Matiker. Aber vielleicht liegt unsere Unterschiedlichkeit nur daran, dass wir eben nicht eins sind in Christus. Wir regen uns ständig auf über Unterschiedlichkeiten. Und dabei sind sie etwas so Natürliches. Wer von Ihnen ist kleiner als 1,92 Meter? Hände hoch. Also mit Ihnen stimmt doch allen was nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man kleiner als 1,92 Meter sein? Da könnte ich mich nur aufregen. Nehmen Sie sich doch mal ein Beispiel an mir. So dämlich, wie sich das anhört und Sie alle lachen, so dämlich gehen wir tagtäglich oft miteinander vor. Der andere ist nicht so wie ich, er denkt nicht so, er singt nicht so, er betet nicht so. Und schon haben wir einen Grund, uns zu ärgern. Doch zurück zur Anfangsfrage. Was macht hier Hoffnung? Gott hat uns gegeben, was uns eins machen kann, sagt Paulus. Christus, nur in ihm gibt es Einheit, sonst nirgends. Nur in ihm können wir lernen, den anderen anzunehmen, wie er ist. Und dann klappt es mit der Liebe. Dann wird sie unser Treibstoff. Darum, sagt Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Och, das ist so ein schöner, frommer Satz, den können wir alle und wir nicken ergriffen dazu. Aber tun wir es? Oder tun wir dann doch wieder das, was wir immer tun? Wie war das denn damals bei Jesus mit seinem Annehmen? Er berief 12 Jünger. Da war einer dabei, Petrus. Der war ein ziemlich eingebildetes Großmaul. Und nach 6 Wochen reichte es Jesus. Er schmiss ihn hochkant raus und sagte, Großmäuler taugen nichts fürs Reich Gottes. Da waren 2 Brüder dabei, die Zebedäus-Söhne. Oh, die hielten sich für was Besseres. Auch die flogen, weil Jesus sagte, eingebildete Pinsel kann ich nicht brauchen. Levi war dabei. Er hatte seinem Reichtum und dem Geld abgeschworen, aber nach ein paar Wochen sagte Jesus, du Levi, ich glaube nicht, dass du das wirklich ernst gemeint hast. Ich vermute, der Mammon lebt noch in dir. Und dann war der Widerstandskämpfer da, der Zelot. Zu dem sagte Jesus, du hast so eine aktiv-aggressive Grundhaltung, das geht gar nicht. Nach 2 Monaten waren alle Jünger weg und Jesus zog sehr erleichtert als Ein-Mann-Show durch das Land. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Ja, weil Jesus eben so nicht gehandelt hat, ist er uns ein Beispiel dafür, obwohl wir oft so handeln, wie ich es gerade dargestellt habe. Jesus liebte Großmäuler, Jesus liebte eingebildete Pinsel, reuige Sünder, befriedete Widerstandskämpfer und all die anderen Pflaumen in seinem Jüngerkreis. Er liebte sie und er nahm sie an, wie sie waren. Und das, liebe Gemeinde, ist der Stoff, der die Gemeinde, der das Modell Hoffnung antreiben kann. Können Sie noch? Es geht noch weiter. Wie kann das Modell Hoffnung in dieser Welt unterwegs sein? Indem wir uns bewusst werden, dass Gott uns mit Barmherzigkeit begegnet. Ich sage euch, schreibt Paulus, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Christus ist ein Diener der Beschnittenen, der Juden geworden, um der Verlässlichkeit Gottes willen, um damit die den Vätern gegebene Verheißungen zu erfüllen. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Klingt ein bisschen kompliziert oder vielleicht auch wieder nicht, denn wenn man es einfach zusammenfasst, dann sagt Paulus hier, Jesus kam für die Juden und Jesus kam für den Rest der Welt. Zu den Juden kam er, um zu erweisen, um zu beweisen, dass Gott in seinen Zusagen und Verheißungen verlässlich ist. Zum Rest der Welt kam er um der Barmherzigkeit willen. Gott ist barmherzig gegenüber der ganzen Welt, heißt so viel wie Gott hat ein Herz, das für die ganze Welt schlägt. Und weil das so ist, sollen auch wir barmherzig sein, einander annehmen. Und darum habe ich mich entschlossen, die Barmherzigkeit in unserem Modell Hoffnung das Kühlmittel sein zu lassen. Es sorgt dafür, dass unser Gefährt nicht überhitzt und in Sünde verbrennt. Es sorgt für ein angenehmes Klima, in dem es wie geschmiert laufen kann. Oh, manchmal wünschte ich mir das sehr, dass in unseren oft so aufgeheizten Debatten auch in der Gemeinde das Kühlmittel der Barmherzigkeit etwas mehr Dienst tun dürfte, so wie Gott uns mit seiner Barmherzigkeit begegnet. Wie kann es sein, dass wir als Gemeinde und auch als einzelne Christen im Leben mit Hoffnung unterwegs sind, indem wir uns von Gott ganz erfüllen lassen? Zum Schluss kommt's konzentriert. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. In nur einem Satz nennt Paulus jetzt 4 Dinge, die essentiell sind, damit das Modell Hoffnung Fahrt aufnehmen kann. Zu haben sind sie alle beim Hersteller direkt. Da ist einmal der Schmierstoff Freude. Das geht runter wie Öl, sagt man ja. Das Schmieröl der Freude sorgt dafür, dass der Motor rund läuft, dass es nicht dauernd zu Reibereien kommt. Freude erhält die innere Geschmeidigkeit einer Gemeinde. Leider wird oft viel zu wenig davon verwendet. Kein Wunder, wenn es dann kreischt und knirscht im Getriebe und nicht selten gibt es Kolbenfresser. Doch Freude allein reicht nicht. Es braucht noch Frieden, das Waschwasser-Frieden. Nur wer mit Frieden unterwegs ist, behält in einer Welt, in der die Staubwolken des Kriegs, der Not und des Elends sich wie ein trüber Schleier auf die Scheiben legen, den Durchblick. Kein Wunder, dass das Gemeindegefährt der Hoffnung so oft schlingernd durch die Gegend fährt. So wie wenn man jetzt im Winter nur so ein kleines Guckloch in die Scheibe kratzt und dann meint, damit kommt man auch nach Reutlingen. Ist gefährlich. Nein, die Scheibe muss frei werden. Da braucht es eine ordentliche Portion Friede, die den Durchblick gewährleistet und das weitere Beschlagen verhindert. Beides, Freude und Frieden, stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Glauben, der natürlich das der Motor unseres Modell Hoffnung ist. Und liebe Gemeinde, nicht nur so ein Motörchen mit 3 Zylindern und dem Hubraum eines Zahnputzbechers. Nein, hier im Bild der absolute Gipfel eines Verbrennungsmotors. Ein 8 Liter V16 Motor. 1500 PS. Das bollert. Da gibt's Vortrieb. Da geht was. Und wissen Sie was? Vom Treibstoff Liebe gibt's bei Gott einen unendlichen Vorrat. Da ist nicht mal der Verbrauch ein Problem. Und hinten aus dem Auspuff kommen tatsächlich nur kleine herzchenförmige Wolken. Kein Feinstaub. Aber es fehlt noch was. Es fehlt der dafür sorgt, dass das alles ins Modell Hoffnung reinkommt. Erinnern Sie sich an den Anfang, an meine Geschichte vom Tankwart? Der Tankwart ist der Heilige Geist. Seine Aufgabe ist es, die von Gott reichlich zur Verfügung gestellten Rohstoffe ein- und aufzufüllen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude, mit Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Steigen Sie ein mit mir heute Morgen in unser Modell Hoffnung. Nehmen Sie Platz mit mir. Wir starten den Glaubensmotor. Oh, der hört sich ein bisschen müde an und zieht nicht so richtig. Kein Problem, die Scheibe ist auch dreckig, aus den Sprühdüsen kommt nichts. Fahren wir schnell zur Tankstelle Gott und Sohn. Da kommt er schon, der freundliche Tankwart, HJ. Wir lassen die Scheibe runter und rufen, einmal voll tanken und Servicekontrolle bitte. Emsig macht er sich ans Werk und wir lassen ihn. Er reinigt flugs die Scheibe, dann füllt er den Waschwassertank mit Friedensreiniger auf, kontrolliert den Ölstand und füllt kräftig Freude nach, natürlich mit der Viskosität 10W60. Währenddessen gluckert Liebe in den Treibstofftank. Und dann das Beste. Als wir bezahlen wollen, lacht HJ, der freundliche Tankwart, und sagt, alles schon bezahlt. Gott und Sohn übernehmen das. Geht aufs Haus. Ungläubig danken wir, lassen die Scheiben hoch und dann brausen wir los mit 16 Zylindern, mit unserem Modell Hoffnung. Wir brettern durch Gomaringen, dass es eine Lust ist. An der Eisdiele halten wir an und sofort hängen die Hälfte aller Goma-Ringer um uns herum und wir erzählen ihnen von unserem Wahnsinnsgefährt. Wir lassen sie es berühren und Probe sitzen. Und als wir gefragt werden, wo es das zu kaufen gibt und was es kostet, laden wir voll Freunde ein. Voll Freude ein. Das gibt's jeden Sonntag. Kirchenplatz, Gomaringen. Da wird das Modell Hoffnung verkauft. Für ein Dankeschön. Am nächsten Sonntag sind wir baff. Wir können die Empore nicht geschlossen lassen. Denn alle Gomaringer sind gekommen und wollen auch das Modell Hoffnung. Und wir merken, wir brauchen einen größeren Verkaufsraum. Ich lade Sie ein, in die letzte Adventswoche mit Ihrem Modell Hoffnung mit voller Fahrt hineinzufahren. Lassen Sie sich von Gott schenken, dass er Ihren Glaubensmotor mit allem ausstattet, was Sie brauchen. Und dann seien Sie unterwegs mit Freude und mit Frieden und mit Durchblick. Und lassen Sie uns gemeinsam mit Hoffnung auf Weihnachten zufahren. Amen.